Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa. Mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Montag. Ich bin Joachim Ciesierski. Dzień dobry. Heute finden in Berlin die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen statt. Auf der Agenda stehen Themen von Grenzkontrollen über Drohnenabwehr bis hin zur Raubkunst. Die letzten Gespräche fanden im Juli vergangenen Jahres in Warschau statt. Das erste Treffen beider Regierungen nach einer sechsjährigen Pause. Unter der Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit war dieses exklusive Format zwischen Warschau und Berlin de facto eingefroren. Heute hofft man, in vielen Punkten voranzukommen. Doch einige Themen sorgen weiterhin für Streit. Dazu gehört auch die Figur Friedrichs II. Während er in Deutschland häufig als der Große verehrt wird, ist das Bild in Polen ein ganz anderes. Denn Friedrich II. Gilt bei uns als Totengräber der Republik Polen-Litauen.
Und dieses Schlagwort der polnischen Wirtschaft mit Blick auf den gesamten polnischen Staat, also eine Abkürzung dafür, die Polen sind eigentlich zur Herrschaft unfähig und sind für an ihrem eigenen Niedergang selbst schuld. Das ist eigentlich das preußisch-deutsche Stereotyp des langen 19. und auch der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und wenn man mit älteren Deutschen spricht, findet man das noch heute.
Über die Hintergründe und die unterschiedliche Wahrnehmung des berühmten Herrschers sprechen wir gleich. Zuerst die wichtigsten Meldungen des Tages. In Berlin kommen heute der polnische Ministerpräsident Donald Tusk und mehrere Mitglieder seines Kabinetts zu Konsultationen mit der deutschen Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz zusammen. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die Sicherheitslage sowie die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen. Von deutscher Seite werden Fortschritte bei der grenzüberschreitenden Infrastruktur und der Zusammenarbeit im Ostseeraum erwartet. Polen wiederum interessiert sich insbesondere für deutsche Technologien zur Drohnenabwehr. Weiter ungeklärt bleibt die Frage möglicher Entschädigungen für noch lebende polnische Opfer, nachdem Warschau das deutsche Angebot von 200 Millionen Euro im vergangenen Jahr als unzureichend zurückgewiesen hatte. Weitere Themen der Gespräche sind die Unterstützung der Ukraine, Migrationspolitik sowie die deutschen Grenzkontrollen. Zudem geht es um kulturelle Rückgaben. Die Regierungskonsultationen waren im vergangenen Jahr nach sechsjähriger Pause wieder aufgenommen worden. Mehr dazu in der Presseschau. Deutschland will Polen mehrere während des Zweiten Weltkriegs geraubte Kulturgüter zurückgeben. Wie die Bundesregierung am Sonntag bestätigte, sollen die Objekte am Montag am Rande der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Berlin überreicht werden. Bei den Rückgaben handelt es sich um 73 mittelalterliche Manuskripte des Deutschen Ordens. Die Dokumente, die aus dem Zeitraum von 1215 bis 1455 stammen, waren 1944 aus dem Hauptarchiv alter Akten in Warschau entwendet worden. Zudem soll Polen den Kopf einer heiligen Statue aus dem 14. Jahrhundert zurückgehalten. Das Fragment war 1957 aus der Marienburg gestohlen und später vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg erworben worden. Heute gehört es dem deutschen Staat. Der polnische Kunsthistoriker Mariusz Kladecki bezeichnete die Rückgaben als wichtigen Schritt, warnte jedoch vor zu großen Erwartungen. Ein echter Durchbruch wäre seiner Einschätzung nach eine umfassende Provenienzforschung in deutschen Museen und privaten Sammlungen. Viele während des Krieges geraubte Objekte seien nicht in öffentliche Einrichtungen gelangt, sondern befänden sich bis heute unbemerkt in Privatbesitz, betonte der Experte. Polen ist das wirtschaftliche Wunder Europas. Das schreibt die britische Zeitung The Times. Polen habe sich in den vergangenen Jahrzehnten von einer kommunistischen Planwirtschaft zu einer der stärksten Volkswirtschaften Europas entwickelt. Nach Einschätzung des Blatts wird Polen bis Ende des Jahres in den elitären Club der G20-Länder aufsteigen. Besonders deutlich sei der Anstieg des Wohlstands. Die Zeitung berichtet, dass Polen Japan beim Pro-Kopf-Einkommen bereits in diesem Jahr überholen könnte. Positiv bewertet die Times auch das polnische Bildungssystem. Polnische Jugendliche übertreffen in internationalen PISA-Studien regelmäßig ihre Altersgenossen aus Deutschland, Schweden und Dänemark. Zudem sei Polen im vergangenen Jahr für viele Auswanderer wieder attraktiver geworden. Polen will die bestehenden Bahnverbindungen nach Deutschland vorrangig modernisieren. Hintergrund ist der Plan der EU-Kommission, das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz bis 2040 auszubauen. Neue deutsch-polnische Hochgeschwindigkeitsstrecken bleiben vorerst Zukunftsmusik. Studien dazu sollen später gemeinsam mit Berlin überprüft werden. Bereits im Dezember kommt eine 7. Verbindung. Warschau, Posen, Berlin hinzu. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Deniso und der Presseschau.
Die Haltung der polnischen Regierung habe Berlin sowohl bei den vorherigen als auch vor den aktuellen Konsultationen negativ überrascht, schreibt im Vorfeld der heute beginnenden deutsch-polnischen Regierungskonsultationen Jerzy Haszczyński in der konservativ-liberalen Rzeczpospolita. In Deutschland, so der Autor, habe man eigentlich erwartet, dass nach 8 Jahren PiS-Herrschaft die Zusammenarbeit mit Regierungschef Tusk endlich einfach sein werde. Doch die Geschichte laste weiterhin auf den Beziehungen, sowohl die ältere als auch die jüngere, die mit dem jahrelangen Pumpen deutscher Milliarden nach Russland verbunden sei. Deutschland meine, der große Krieg in der Ukraine sei nicht der richtige Zeitpunkt, um die Vergangenheit aufzuarbeiten. Man sei weder zu einer ernsthaften Wiedergutmachung für die Verbrechen des Dritten Reiches bereit, noch zur Reflexion über die eigenen großen Experimente, die man gerne gegen den Willen der Nachbarn und EU-Partner durchführe oder in der milderen Version ohne Konsultation mit ihnen. In diesem Jahrhundert seien solche Großprojekte die beiden Nord Stream Pipelines gewesen, die Berlin hartnäckig als rein geschäftliches Projekt bezeichnet habe, sowie die Einladung einer riesigen Zahl von Immigranten ohne Konsultation selbst mit Frankreich. Für diese deutschen Projekte hätten andere Staaten bezahlt und würden es noch lange tun müssen. Die Erwartung Berlins, dass die anderen dies vergessen würden, sei nicht nur naiv, sondern auch gefährlich. Die Deutschen selbst bräuchten Schutz vor den nächsten Großprojekten, die ohne Abstimmung mit anderen und gegen deren Willen umgesetzt würden, insbesondere wenn die AfD an die Macht kommen sollte, so Jerzy Haszczyński in der Rzeczpospolita. Auch Bartosz Wieliński von der linksliberalen Gazeta Wyborcza hat geringe Erwartungen an die heute beginnenden deutsch-polnischen Konsultationen. Die beiderseitigen Beziehungen seien nicht in der Krise, vieles funktioniere, aber sie würden seit einigen Jahren vor sich hindriften. Die Frage sei allerdings, ob das tatsächlich so schlecht sei und ob Polen die Beziehungen zu Berlin in der heutigen Situation tatsächlich als besonders und privilegiert behandeln müsse. Vor 20 Jahren, erinnert Wieliński, habe ein polnischer Diplomat im deutschen Auswärtigen Amt bemängelt, Deutschland könnte seinen Nachbarn ernster nehmen. Ein deutscher Diplomat habe damals erwidert, lieber Herr, wir haben 9 Nachbarn, wir können nicht nur Polen bevorzugen. Der Pole habe ihn damals kühl zurechtgewiesen, ich verstehe, wie bedeutend die deutsch-luxemburgischen Beziehungen sind. Die polnisch-deutsche Versöhnung, lesen wir weiter, sei zwar ein wichtiger Teil des Fundaments, auf dem die dritte polnische Republik stehe, für polnische Demokraten habe die Versöhnung dank der Messe in Kreisau, bei der Premierminister Tadeusz Mazowiecki und Kanzler Helmut Kohl sich bei der Weitergabe des Friedenszeichens in die Arme gefallen seien, eine mystische Dimension angenommen. Für polnische Nationalisten sei es hingegen eine kitschige Geste gewesen, ein Versuch Deutschlands, sich aus der Verantwortung für die Verbrechen des Dritten Reiches herauszuwinden. Wegen übermäßiger polnischer Emotionen, sowohl Hoffnungen als auch Phobien, überzogene Erwartungen und Frustrationen, seien die beiderseitigen Beziehungen jedoch inzwischen zu einem überdüngten Feld geworden. Wer ein wenig landwirtschaftliche Kenntnisse habe, wisse, dass Überdüngung für Pflanzen gefährlicher sei als Düngermangel. Übersättigter Boden töte Pflanzen. Auf solcher Erde wolle nichts wachsen. Wieliński plädiert daher für eine strategische Neuausrichtung. Man müsse den deutsch-polnischen Beziehungen Raum lassen, um sich zu erholen und warten, bis diese sich selbst normalisieren und sich damit abfinden, dass das vor sich hindriften die neue Normalität ist. Man könne die Worte des deutschen Diplomaten paraphrasieren und sagen, dass unser Land auch viele Nachbarn hat und wir nicht darauf bestehen müssen, Deutschland zu bevorzugen. Auf der anderen Seite der Ostsee gibt es Staaten, mit denen wir keine tragische Geschichte des 20. Jahrhunderts teilen, gegenüber denen wir keine Komplexe haben und die nicht auf uns herabschauen. Schweden und Finnland bereiteten sich wie Polen intensiv auf die Abwehr eines möglichen russischen Angriffs vor. In der Russlandfrage herrsche dort, anders als in Deutschland, voller politischer Konsens. Der kürzlich angekündigte Kauf schwedischer U-Boote und die Teilnahme polnischer Artilleristen an Übungen in Finnland seien ein Signal, dass dieses Feld gute Erträge bringen werde, so Bartosz Wieliński in der Gazeta Wyborcza.
Danke, Adam. Friedrich II. Polarisiert. Während er in Deutschland oft als der Große verehrt wird, ist das Bild in Polen ein vollkommen anderes. Denn Friedrich II. Gilt als Totengräber der Republik Polen-Litauen. Kaum verwunderlich, dass er in Polen kritisch gesehen wird. Dennoch ist ein renommiertes Fachbuch über ihn kürzlich in polnischer Übersetzung erschienen unter dem Titel Fryderyk II. Wielki. Über die Hintergründe und die unterschiedliche Wahrnehmung des berühmten Herrschers hat Josefin Schwag mit den beiden Autoren Hans-Jürgen Böhmelburg und Matthias Barelkowski gesprochen.
Beginnen wir mal mit dem Namen. Und die Frage würde ich vielleicht zuerst einmal an Herrn Böhmelburg richten. Die unterschiedliche Wahrnehmung von Friedrich II. Spiegelt sich ja bereits in dem Namen wieder, also in seiner Bezeichnung. In Deutschland ist er als Friedrich II. Bekannt, aber auch als Friedrich der Große. Und auf dem polnischen Bucheinband lesen wir jetzt Fryderyk II. Wielki, also Friedrich II. Der Große wird man das wahrscheinlich übersetzen. Was steckt hinter diesem Unterschied?
Ja, hinter dem Unterschied steckt natürlich schon eine grundsätzliche Einstellung gegenüber der Person Friedrich als preußischer Herrscher über 46 Jahre hinweg. Bereits zeitgenössisch ist international der Beiname der Große aufgekommen. Das heißt, das ist keine spätere Hinzufügung ausschließlich von Historikern, sondern bereits Zeitgenossen hatten die Wahrnehmung, dieser preußische König ist doch etwas Besonderes, auch aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeit im Bereich der Kulturwissenschaften, als Musiker, als Schriftsteller, als Korrespondent mit französischen Aufklärern und so weiter. Also zeitgenössisch gab es bereits die Wahrnehmung, auch Friedrich der Einzige, auch diese Zuschreibung existierte, und im Deutschen hat sich sehr schnell dann durchgesetzt Friedrich der Große. Also die ältere deutsche Forschung spricht eigentlich ausschließlich von Friedrich dem Großen. Und Friedrich ist der letzte deutsche Herrscher, dem diese Zuschreibung der Große, wir kennen das ja aus anderen älteren Geschichtsschreibungen, zugebilligt wurde. Später gibt es das nicht mehr. Also niemand spricht etwa von Bismarck dem Großen. Es gab Versuche, den ersten Kaiser Wilhelm dem Ersten, dem auch den Beinamen der Große zu verleihen. Das ist aber gescheitert, das hat sich gar nicht durchgesetzt. Und aus einer preußischen, russischen und deutschen Perspektive steckte da natürlich das Vorbildhafte der Friedrich-Figur dahinter. Also Friedrich als Begründer, als Aufbauer des preußischen Staates, als Schaffer eines Kulturstaates Preußen, als Feldherr, als derjenige, der die preußische Expansion Richtung Schlesien, Richtung Osten, Richtung Westpreußen auch begründete. Das war die Vorbildfigur. Und deswegen sind die deutschen Friedrich-Biografien, die es gibt, eigentlich bis zum Jahrestag vielleicht 2012, also 300. Geburtstag, durchweg positiv gehalten. Also es gibt kaum ältere Wahrnehmung, vielleicht Augstein, damaliger Spiegelherausgeber, Ausnahme, der hat 1968 eine Friedrich-Biografie geschrieben. Ansonsten sind die wissenschaftlichen Biografien sind eigentlich immer sehr positiv und wertschätzend.
Eine bedeutende und überwiegend positiv besetzte Figur, also aus deutscher Sicht. Wie sah bzw. sieht das denn jetzt in Polen aus? Wie nimmt man ihn dort wahr?
Auf polnischer Seite dominiert eigentlich in der älteren Geschichtsschreibung immer Fryderyk II. Man verweigert ihm diese Wielki-Zuschreibung und die Wahrnehmung, dass Friedrich in erster Linie jemand ist, der doch sehr zum Schaden der polnischen Staatlichkeit gehandelt hat, der die Teilung initiiert und damit eigentlich den Untergang der ersten polnischen Staatlichkeit ins Leben gerufen hat. Und von daher sehr unterschiedlich. Und der polnische Titel, der kam ja nicht von uns, den hat der Verlag sich überlegt. Also ich hätte im Polnischen auch für Fryderyk II. Nur plädiert und das Wielki weggelassen, aber Sie sehen schon, da gibt es ganz unterschiedliche Zuordnungen.
Vielleicht kann man es noch insofern ergänzen, dass es einen ganz pragmatischen Grund sicherlich auch gibt, ihn den Großen zu nennen, weil es eben in der deutschen Geschichte so oft den Herrschernamen Friedrich gibt. Also Friedrich II. Gibt es mehrfach, und wenn man jetzt einfach mal bei Google Friedrich II. Eingibt, dann kommt durchaus nicht nur zu Friedrich dem Großen etwas, sondern ganz, ganz viel anderes. gibt man Friedrich den Großen ein, dann ist es schon klarer. Also dürfte ihm vielleicht sogar selbstbewusst gewesen sein, dass er sich mit so einem Beinamen dann irgendwie doch besser unterscheidet von anderen Herrscherfiguren gleichen Namens. Und in Polen, denke ich, dieser polnische Titel soll ja auch ein bisschen die Widersprüchlichkeit des Ganzen zeigen. Also er hat einerseits die Zahl hinterm Namen, die ihn noch nicht besonders macht, und dann eben das Wielki, dann wissen auch in Polen sofort alle, wer gemeint ist. Währenddessen ohne Wielki ist es eben nicht der Fall. Es gibt eben dann immer auch pragmatische Gründe. Im Übrigen würde ich mal die These vertreten wollen, dass Friedrich schon zu seinen Lebzeiten sehr genau überlegt hat, wie er auf die Öffentlichkeit wirken kann, was ihm da dient und nutzt.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer auf die Wahrnehmung in Polen eingehen. Denn dort war er ja kein Vorbild, im Gegenteil. Sein Verhältnis zu Polen war eher von Ablehnung geprägt, vielleicht sogar von Verachtung, könnte man sagen. Und er hat die Polinnen und Polen als Menschen dargestellt, die nicht zu seiner Idee von Europa gepasst haben. Was hatte er denn für eine Vision von Europa und warum haben die Polen nicht gepasst?
Man könnte das schon als einen ganz typologisch klassischen Konflikt zwischen dem aufgeklärten Europa und dem älteren, frühneuzeitlichen, teilweise barocken Europa auch auffassen. Also die Aufklärer hatten ja grundsätzlich die Vorstellung, wir sind etwas Neues, mit uns kommt die Zivilisation, mit uns kommt der Fortschritt. Und das verkörpert Friedrich sehr wohl auch. Und Polen wird von ihm wahrgenommen als Herrschaftsregion eines barocken, wenig herrschaftsfähigen Adels, der gar nicht in der Lage ist, eine vernünftige Herrschaft auszuführen. Also er hat ein sehr negatives Adelsbild, einen sehr herablassenden Blick auf Polen. Und in dem Kontext entsteht auch dieser Begriff der polnischen Wirtschaft, also als eine negative, hygienisch unsaubere, nicht fortschrittliche, rückständige Wirtschaft. Und dieses Schlagwort der polnischen Wirtschaft mit Blick auf den gesamten polnischen Staat, also eine Abkürzung dafür, die Polen sind eigentlich zur Herrschaft unfähig und sind an ihrem eigenen Niedergang selbst schuld. Das ist eigentlich das preußisch-deutsche Stereotyp des langen 19. und auch der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und wenn man mit älteren Deutschen spricht, findet man das noch heute. Interessanterweise ist es ja heute so, dass aktuell die polnische Wirtschaft sich auf einem großen Aufschwung befindet, ja auch irgendwann vielleicht sogar auf dem gleichen Niveau wie Deutschland sich befinden wird. Also meine Studierenden kennen in der Regel polnische Wirtschaft nicht mehr, was ich auch ganz gut finde. Aber die ältere Generation, vielleicht auch gerade im Berlin-Brandenburgischen Raum, die kennt sehr wohl polnische Wirtschaften. Und von daher ist natürlich auch die polnische Wahrnehmung, das ist ein Herrscher, der uns verächtlich gemacht hat, der uns zur rückständigsten Nation Europas erklärt hat. Und von daher dieser kritische Blick auf Friedrich. Und der natürlich ein Stück weit sich trifft mit deutschen aktuellen Einschätzungen von Historikern, die sehr wohl auch doch die kritischen Seiten von Friedrich hervorheben.
Aber es beschränkt sich nicht nur auf Polen, diese negative Darstellung. Und er hat auch genauso wahrscheinlich über die Sachsen gesprochen und über die Österreicher, die er überhaupt nicht leiden konnte. Und über viele Leute, die ihm persönlich bekannt waren, aus seinem Umkreis, die übelsten Meinungen vertreten, ganz zu schweigen von seinem extrem negativen Frauenbild. Wenn man Sachen von ihm liest, dann fragt man sich schon, war das damals so üblich oder nicht? Also er musste sich natürlich auch immer positiv absetzen sozusagen, indem er eine Negativfolie präsentiert, vor der dann Preußen umso heller leuchtete. Aber falsch ist meiner Meinung nach zu sagen, er hätte sich nur negativ über Polen geäußert. Also er war schon sehr misanthropisch eingestellt und war schnell mit Beleidigungen zur Hand.
Jetzt interessiert mich natürlich noch, wie das heute aussieht. Friedrich lebte ja vor ungefähr 300 Jahren. Das liegt weit in der Vergangenheit. Welches Bild haben wir heute von ihm?
Nach wie vor gibt es eine gewisse Formation im deutschen Bildungsbürgertum, würde ich da fast sogar sagen, die so eine Friedrich-Verehrung pflegt. Das ist erstmal gar nicht despektierlich von meiner Seite gemeint. Ich finde das interessant, dass es immer noch historische Figuren gibt, die auch Neugier, Interesse, Begeisterung anregen können, dass man sich so eine Friedrich-Tabaksdose kauft oder solche Dinge. Das finde ich ja erstmal ganz positiv. Und ich glaube, es gibt eigentlich heute doch zumindest seit dem 300. Geburtstag in Deutschland ein sehr reflektiertes Bild. In Polen gibt es eigentlich eine zu geringe Wahrnehmung teilweise, denn er ist doch erheblich, auch die architektonische Überreste verantwortlich. Er hat große Festungsbauten veranlasst in Graudenz, in Glatz. Er hat städtebaulich doch vieles auf den Weg gebracht, etwa die Neubegründung von Bromberg, Bydgoszcz, Kulm, Chemnitz hat er erheblich umgebaut. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo man in Polen auch stärker an ihn erinnern sollte. Und da das stößt sich ein bisschen an eher so einem starken nationalen Geschichtsbild, das doch in der polnischen Geschichtsschreibung, in der polnischen Geschichtskultur dominiert.
Anzufügen ist natürlich noch, dass Friedrich ja einem Herrscherhaus entstand, nämlich den Hohenzollern, und dass die gerade ganz groß in der Presse vertreten waren in den letzten Jahren im Zuge der Diskussion, der Auseinandersetzungen, auch der juristischen Auseinandersetzungen um einerseits die Rolle der Hohenzollern während der NS-Diktatur, andererseits um die sogenannten Rückgabeansprüche eben auf 1945 von den Sowjets und später der DDR enteigneten preußischen Güter. Und es zog sich viele Jahre hin, dass wirklich unglaublich viel in der Presse erschien. Es gab Heerscharen von Juristen, die damit beschäftigt waren. Und gerade auch unter den Historikern gab es große Auseinandersetzungen darüber, wie denn nun die Rolle der Hohenzollern in der NS-Zeit zu bewerten ist. Erst kürzlich ist es zu einer Einigung gekommen zwischen den Hohenzollern und dem deutschen Staat, die nunmehr auf alle Ansprüche verzichten, und eine gemeinsame Stiftung wird begründet, sodass auch die Kunstgegenstände und Bilder, die Schlösser weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und besichtigt werden können. Das wurde groß und breit berichtet. Allerdings ist mir aufgefallen, dass gerade in Polen darüber kaum was vermeldet wurde. Eigentlich schade, weil das doch noch so ein bisschen darauf hinweist, dass das keineswegs beendet ist. Und in dem Zusammenhang auch ironisch in vielen Zeitungen vermeldet wurde, dass den Hohenzollern nun die Tabakieren von Friedrich dem Großen, die übereignet wurden, sodass sie jetzt wieder Geld haben würden, wenn sie demnächst diese dann versetzen würden, um ihre Schlösser zu sanieren oder so, oder ihr Hauptschloss auf der Hohenzollernburg. Also es taucht dann immer in diesem Zusammenhang auch und zum Teil eben ironisch gebrochen, aber der Ruhm der Hohenzollern ist sicherlich großteils auf ihn zurückzuführen. Anhand der Diskussion wird eben auch deutlich, dass es die Vergangenheit sozusagen keineswegs abgeschlossen ist, weil eben intensivst darüber diskutiert wurde, wie denn nur die Rolle des Adels in der NS-Diktatur zu bewerten ist und wie mit dem Adel umzugehen ist, mit seinen angeblichen Ansprüchen und so weiter. Also es ist nicht so, dass das ein für alle Mal mit der Revolution von 1918 beendet war, sondern es zieht sich eben bis heute. Das finde ich eigentlich das Beachtliche. Und in Polen, wenn man das ein bisschen vergleicht, es gab ja auch in Polen eine Aristokratie mit großen Besitztümern. Da spielt diese Diskussion meines Erachtens überhaupt keine Rolle. Die sind ja auch enteignet worden. Und soweit ich weiß, wird sowas nicht diskutiert.
In Krakau gab es ebenfalls mal Diskussionen, inwieweit die doch sehr wertvollen Bestände der Czartoryski-Bibliothek und auch weitere Kunstgegenstände nicht auch dem Zugriff der Familie unterliegen sollen. Da gab es eine ähnliche Diskussion, aber es ist meines Wissens die einzige polnische hochadelige Familie, wo es eine ähnliche Diskussion gab.
Jetzt haben wir gerade gehört, dass Friedrich in Polen sehr negativ wahrgenommen wurde, aus vermutlich nachvollziehbaren Gründen. Warum war es Ihnen dennoch oder vielleicht gerade deswegen so wichtig, dieses Buch nun auch auf Polnisch herauszubringen?
Also die polnische Übersetzung ist ein bisschen ein Zufallsprodukt. Ich habe das nach 2012 nicht so intensiv betrieben, weil es eigentlich ja polnische Darstellung von Friedrich gab historisch. Also es gibt eine Arbeit von Stanisław Salmonowicz, eine ältere, die ist sicherlich in mancher Hinsicht, gehen wir deutlich darüber hinaus auch, weil wir uns auch stärker versuchen, doch die Quellen um Friedrich heranzuziehen. Aber ich hatte zunächst eigentlich nicht so die Wahrnehmung, dass wir die polnische Öffentlichkeit so sehr über Friedrich aufklären müssen. Deswegen habe ich mich nie so intensiv um eine polnische Übersetzung bemüht. Das Problem in Polen ist ja heute, dass wir haben eine jüngere Generation von polnischen Historikern, die ausschließlich mit Englisch als Wissenschaftssprache und Polnisch aufwachsen. Deren Kenntnisse über preußische Geschichte, über deutsche Geschichte ist doch oft sehr, sehr schmal. Also ich glaube doch, dass es in Polen auch ein wachsendes Bedürfnis gibt, auch die deutschen Publikationen zu Preußen und zur deutschen Geschichte zur Kenntnis zu nehmen. Also meine Wahrnehmung ist, dass ein Stück weit deutsche und polnische Historiker, deutsche und polnische Intellektuelle Rücken an Rücken stehen und sich wechselseitig kaum wahrnehmen. Auch in vielen aktuellen Diskussionen um Europa, die zukünftige Entwicklung einer europäischen Politik, nimmt man den Nachbarn kaum wahr. Und das ist ein generelles Problem. Also ich möchte auch in Polen Interesse für Deutschland wecken, für deutsche Geschichte. Es gibt ganz wenige junge polnische Historiker, Historikerinnen, die tatsächlich Deutsch lernen und Deutsch lesen können. Und ohne das kann man sich mit Friedrich schon kaum beschäftigen. Früher war es eben so, polnische Historiker konnten Deutsch, Deutsche konnten kein Polnisch. Polonika non liguntur. Das hat sich doch verändert. Aber auch in Polen ist es inzwischen notwendig, an Nachwuchswissenschaftler zu appellieren, lernt doch ein bisschen Deutsch, sonst könnt ihr europäische Geschichte vergessen.
Haben Sie da eine bestimmte Zielgruppe? An wen richtet sich die Publikation?
Es ist schon ein Fachbuch, das sich vor allen Dingen an Historikerinnen und Historiker richtet. Wenn es auch andere lesen, umso besser. Aber ich fürchte, es wird ein sehr kleiner Leserkreis bleiben. Andererseits denke ich, es ist auch wichtig, einen Fachdiskurs aufrechtzuerhalten. Und dazu wollten wir beitragen.
Wir haben dieses Buch geschrieben in deutscher wie in polnischer Sprache auch, um das Preußenthema doch als gemeinsames deutsch-polnisches Thema stärker ins Bewusstsein zu bringen. Wenn Deutsche über Preußen reflektieren, nehmen sie oft die erhebliche Rolle Preußens für die Geschichte unseres großen östlichen Nachbarns, für die Geschichte von Polen gar nicht wahr. Also preußische Geschichte wird als innere, interne deutsche Geschichte oft erzählt. Und das ist so unbedingt zu korrigieren. Preußische Geschichte ist eben auch eine ostmitteleuropäische Geschichte, gerade in den Beziehungen zu Polen. Und wenn man sich heute wissenschaftlich tatsächlich mit der Geschichte von Preußen und von Friedrich oder auch den anderen preußischen Persönlichkeiten beschäftigen will, dann muss man das eigentlich in deutsch-polnischer Zusammenarbeit machen. Denn 40% des historischen preußischen Staatsgebiets liegen heute östlich der deutschen Grenzen. Das heißt also, jeder Historiker, der sich tatsächlich mit dem europäischen Anspruch mit preußischer Geschichte beschäftigt, müsste eigentlich bei vielen Themen schauen, was liegt in polnischen Archiven. Was schreiben polnische Historiker dazu? Und das passiert leider viel zu selten. Da spielt sicher die Sprachbarriere eine Rolle. Und es führt letztendlich zu einer Brandenburgisierung der preußischen Geschichte. Das ist aber nach meiner Auffassung nicht angemessen, sondern die preußische Geschichte ist schon eine genuin europäische Geschichte. Und neben der französischen, britischen Reichweite, die ja bei Friedrich immer auch eine Rolle spielt, müsste auch stärker die polnische Reichweite, vielleicht auch der Blick auf Tschechien, auch eine Reihe von Friedrichskriegen spielen im historischen Böhmen. Auch die russische Perspektive müsste stärker berücksichtigt werden. Und diese Europäisierung Friedrichs und eine gemeinsame Aufarbeitung in polnisch-deutscher Perspektive, das ist schon ein Ziel, was wir auch mit unseren Publikationen verfolgen.
Vielen herzlichen Dank. Hans-Jürgen Böhmelburg und Matthias Berelkowski.
Heute finden in Berlin die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen statt. Auf der Agenda stehen Themen von Grenzkontrollen über Drohnenabwehr bis hin zur Raubkunst. Bis morgen sollten wir deutlich mehr wissen und wollen mit dem Direktor des Warschauer Büros des Thinktanks European Council on Foreign Relations, Piotr Buras, über die Einzelheiten sprechen. Schalten Sie ein. Es verabschiedet sich Joachim Ciecierski. Do usłyszenia.
Na zewnątrz mgła, tylko ziąb i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że bo jesteś ty.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.